Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Die nächste Nominierte ist die Reporterin Simone Schlindwein. Die ist nicht hier bei uns auf dem Podium, weil die Anreise, die wäre ein bisschen zu weit gewesen. Simone Schlindwein lebt und arbeitet als Journalistin nämlich in Uganda. Und ja, da haben wir deshalb schon vorab miteinander gesprochen. Guten Tag, Frau Schlindwein.
Hallo, guten Tag.
Das Buch, mit dem Sie nominiert sind für den Preis der Leipziger Buchmesse, das heißt Der grüne Krieg. Und da muss ich ein bisschen ausholen. Dieses Buch, das handelt nämlich von den Schattenseiten des globalen Kampfes gegen das Artensterben. Das ist ein weltweit koordiniertes Naturschutzprojekt. Bis 2030 sollen 30% der Erdoberfläche unter Naturschutz stehen. Das ist ja im Prinzip nicht nur ambitioniert, sondern auch richtig und wichtig. Aber Ihren Recherchen zufolge hat dieses Naturschutzprogramm insbesondere in einigen Ländern Afrikas massive Nebenwirkungen. Und zwar, weil Naturschutz und Menschenrechte kollidieren. Sie nennen das einen Grünkrieg. Wer führt hier Krieg gegen wen?
Also konkret ist es eigentlich eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen den Wildhütern, die quasi von Naturschutzbehörden angeheuert sind oder auch einen Nationalpark beispielsweise bewachen, die erstens eben schwer militärisch trainiert sind mittlerweile, aber auch äußerst hochtechnologisch ausgestattet sind. Und diese Wildhüter, denen wurde jetzt in den vergangenen Jahren der militärischen Trainings, die sie bekommen haben, die unter anderem von westlichen Partnern bezahlt und organisiert wurden, diesen Wildhütern wurde eben beigebracht, in der lokalen Bevölkerung das Problem, also quasi den Feind zu sehen, gegen die diese Naturschutzgebiete verteidigt werden.
Und das ist ziemlich martialisch. Ein kongolesischer Menschenrechtsanwalt, der hat Ihnen gesagt, wir sehen immer mehr, dass die Ranger die Menschen wie Tiere behandeln und dass die Tiere im Kongo besser geschützt sind als die Menschen. Wie brutal ist das im Alltag?
Es ist ziemlich brutal. Ich war eigentlich davon ausgegangen, am Beginn meiner Recherche, ich finde jetzt immer wieder so eine Handvoll, sagen wir mal Einzelfälle, an hier einer aus Versehen erschossen, weit von weitem konnte man nicht so genau sehen. Es ist jetzt eine Frau mit einem Baby im Tragetuch, die Feuerholz holt. Oder ein Wilderer, der mit der Schlingenfalle kommt und dann wurde aus Versehen irgendjemand erschossen oder angeschossen. Mit solchen Fällen hatte ich am Anfang zu tun. Doch wenn man dann recherchiert über Jahre hinweg und systematisch wirklich auch die Daten bekommt, welche Übergriffe es gibt, dann gibt es zum Teil schockierende Systematiken dahinter. Also dass systematisch Menschen festgenommen werden, wenn sie ihren eigenen Acker bestellen wollen, weil die Regierung gesagt hat, wir erweitern ein Gebiet des Nationalparks. Da ist aber schon Ackerbau betrieben worden von der örtlichen Bevölkerung. Und dann werden alle die Menschen, die zu ihrem Acker gehen wollen und ihre Ernte einholen wollen, systematisch verhaftet. Und in Ländern wie Kongo ist gegen Naturschutzregeln zu verstoßen immer automatisch das Kriegsgericht in der Verantwortung, also sprich das Militärgericht. Und dann steht eben eine Frau mit Kindern, die Feuerholz holen wollte, plötzlich vor dem Militärgericht. In einem Militärgefängnis auch. Und ich habe im Kongo eben einen Park, der von deutscher Seite finanziert wird, schon seit 30 Jahren untersucht, wo systematische Terrorkampagnen gegen die indigene Bevölkerung gefahren werden, Frauen vergewaltigt wurden, Häuser und ganze Dörfer niedergebrannt wurden, Kinder in diesen Häusern in den Flammen gestorben sind. Also wo es dann nicht nur mehr um Einzelfälle geht, sondern um systematische, fast Kriegsverbrechen ähnliche Übergriffe.
Wie sind Sie denn da in Ihrer Recherche vorgegangen? Viele von denen, mit denen Sie da reden, die müssen ja versteckt leben. Wie sind Sie an diese vertriebenen, vergewaltigten Menschen gekommen, an Menschen, deren Dörfer niedergebrannt worden sind?
Ich habe dieses Projekt vor vielen, vielen Jahren angefangen, 2018 zu Beginn. Und dann habe ich auch mit verschiedenen Recherchestipendien mich ausgerüstet und bin quasi um die Nationalparks. Ich habe mir drei ausgesucht, die von deutschen und europäischen Steuergeldern bezahlt werden. Und bin dann quasi von Dorf zu Dorf marschiert, zum Teil in den Gummistiefeln, und habe in jedem Dorf mit dem Dorfvorsteher und verschiedenen auch Frauenrepräsentanten zusammengesessen, um zu fragen, wie geht es euch, am Rande dieses Parks zu leben, diesen täglichen Übergriffen der Wildhüter, seid ihr dessen ausgesetzt und können wir mal eine systematische Erhebung machen? Und so habe ich quasi Formulare und Stift und alles ausgeteilt und habe über ein Jahr quasi systematische Datenerhebungen auch gemacht.
Dann haben Sie also diese Fälle dokumentiert und
genau,
sind dann ja auch mit diesen dokumentierten Fällen zu den Verantwortlichen vor Ort gegangen, also den Rangern, den Inhabern, die sind ja teilweise privatisiert, diese Parks, aber auch zu den westlichen Geldgebern. Was waren denn die Antworten?
Von den westlichen Geldgebern war es am Anfang immer gesagt worden, vor allem von den Deutschen, dass es sich um Einzelfälle handelt und dass gewisse, sagen wir mal, Aushandlungsprozesse, der Begriff wurde mehrfach benutzt, schon stattfinden. Also sprich, man weiß, es gibt Konflikte, aber im Schutz der Natur und der Arten müssten eben solche Sachen als Einzelfälle registriert werden.
Das überzeugt Sie
aber
ja nicht.
Aber wir haben immer wieder festgestellt, es gibt eine gewisse Systematik bzw. strukturelles Problem dahinter.
Sie verfolgen in Ihrem Buch ja ganz klar diesen Vorwurf der westlichen, also mindestens Mitschuld. Dabei ist ja diese Grundidee erstmal sehr überzeugend, dass der reiche Norden, der einen Großteil des globalen Artensterbens zu verantworten hat, jetzt den ärmeren Süden dafür bezahlt, damit die Menschen dort die verbleibenden Wälder eben nicht abholzen, sondern schützen. Also die Bundesregierung, der WWF, die Vereinten Nationen, die geben ja nicht Vertreibung und Ermordung in Auftrag. Wie genau lässt sich da wirklich eine Verantwortungskette nachweisen?
Zum Erst ist einfach das Problem des Konzeptes, glaube ich, das Ursprungsproblem, das die Basis darstellt. Wir haben in Europa ein Konzept von Naturschutz, das schon in kolonialer Zeit entwickelt wurde, zu sagen, Nationalparks sind menschenleere Zonen. Da darf kein Mensch drin leben, da darf auch kein Dorf gebaut werden, da gibt es kein menschliches, gesellschaftliches Leben da drin, um die Arten und die Natur zu schützen. Was machen wir jetzt aber, wenn wir diese Naturschutzgebiete über extreme Flächen hinaus ausbauen? Ein Drittel des Planeten. Wollen wir ein Drittel des Planeten entvölkern, wie es in der Kolonialzeit passiert ist, dass man ganze Dörfer zerstört und platt gemacht hat, die Menschen vertrieben hat, um einen Nationalpark aufzubauen, wollen wir dieses Konzept fortführen. Und das ist aber das Grundproblem, dass solche Konzepte nach wie vor bezahlt und finanziert werden. Von deutscher Seite extrem, dass es bis heute Programme gibt, die die GEZ und das Bundesministerium finanziert, dass die indigene Batwa-Bevölkerung, die ja schon immer im Wald lebte, die Waldvölker sind, diese Menschen, die haben keinen Lebensraum außerhalb der Wälder. Aber nach wie vor finanziert die deutsche Entwicklungszusammenarbeit das Konzept, ihnen Dörfer außerhalb des Parks oder außerhalb der Wälder aufzubauen. Und nach wie vor ist es so, dass die deutsche Seite vor allem im Kongobecken die Wildhüter bezahlt. Also die Gehälter der Wildhüter, ein Großteil davon kommt aus deutschen Steuergeldern und sie werden so bezahlt, dass es so eine Art Prämiensystem gibt. Sprich, umso mehr ein Wilderer leistet.
Ein Ranger.
Genau. Umso mehr bekommt er bezahlt. Und was er als Leistung erbringen muss, das ist jetzt definiert, was die Parkverwaltung von ihm will. Wenn eine erfolgreiche Leistung ist, Menschen aus dem Park zu vertreiben oder zu verhaften, dann wird dieser Wildhüter, um mehr Geld am Ende des Tages auf seinem Konto zu haben von der deutschen Bundesregierung, sich sehr anstrengen, umso mehr Leute zu verhaften.
Sie haben eine sehr akribische, eine sehr kleinteilige Recherche betrieben, haben das dann im Buch gegliedert in 5 Teile zur Finanzierung, zur Militarisierung der Ranger, zur Verantwortung der Geldgeber, das haben wir schon besprochen. Und Sie haben jetzt auch gerade schon angedeutet, dieses koloniale, nachwirkende Bild, das wir in Deutschland, in Europa haben von Afrika, von der unberührten Wildnis ohne Menschen. Unterschreiben Sie, das ist namentlich auch ein Erbe von Bernhard Jimek, dieser Frankfurter Zoodirektor und Oscar-prämierte Naturfilmer. Serengeti darf nicht sterben, wir kennen das alle. Wie prägt das deutsche, das europäische Bild?
Also er hat damals die ersten Nationalparkkonzepte in Tansania so aufgesetzt, dass er gesagt hat, die Maasai-Bevölkerung, dass ja auch sehr viele Viehzüchter sind mit großen, gewaltigen Rinderherden, dass die das Artenüberleben in Afrika gefährden und dass man deswegen die Maasai aus diesen großen Nationalparks verdrängen oder vertreiben sollte. Und diese Konzepte werden nach wie vor fortgesetzt. Gerade jetzt, im vergangenen Jahr, habe ich einen Fall recherchiert in Tansania, wo über 165.000 Maasai aus ihrem Lebensraum vertrieben wurden mit Gewalt und Kugeln, um diese Nationalparks neu auszuweiten. Und Jimek, da ist halt auch sehr wenig Aufarbeitung bislang passiert von deutscher Seite, wer dieser Mensch auch war. Er war halt ein Nazi und war in der Sturmabteilung und hat unter anderem für Liefenstahls Filme Tiere dressiert. Nach wie vor vergibt aber die Deutsche Entwicklungsbank einen Bernhard Jimek-Preis jedes Jahr für den besten Naturschutzkonzepte.
Und davon halten auch Ihre Gesprächspartner in Afrika sehr wenig. Das wird deutlich auch in Ihrem Buch.
Ja.
Wenn ich Ihr Buch richtig verstehe, dann ist es auch eine Folge dieses spätkolonialen Blickes, dass der Naturschutz vom Westen bezahlt, in afrikanischen Ländern im Grunde gegen die Menschen betrieben wird und nicht mit den eigenen afrikanischen Naturschutzkonzepten. Was wünschen Sie sich, was soll Ihr Buch auslösen?
Dass man eben in Europa nicht immer davon ausgeht, dass alle Rezepte, die wir bislang gefahren haben, volle Erfolgsrezepte sind. Wir sollten die Geschichte unserer Naturschutzideen und Konzepte und Strategien, die wir hatten, angucken, überlegen, ob es der richtige Weg ist und dann bei der Frage der Dekolonialisierung erstmal anfangen, das auseinanderzufriemeln, was ist hier koloniales Gedankengut und was kann man wirklich mit den Leuten vor Ort neu anfangen, den Planeten zu retten. Wenn die Europäer schon sagen, wir bezahlen das, dann sollten sie aber damit mit den lokalen Leuten sprechen, wie sie das umgesetzt haben wollen.
Simone Schlindwein, nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Sachbuch und Essayistik. Mit dem Buch Der grüne Krieg, wie in Afrika die Natur auf Kosten der Menschen geschützt wird und was der Westen damit zu tun hat. Das Buch umfasst 256 Seiten, kostet 20 Euro und ist am Christoph Links Verlag erschienen. Frau Schlindwein, vielen Dank für das Gespräch.
Danke ebenso.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.